Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche mit Anja Hochberg über die teils exorbitanten Bewertungen so mancher Aktien künstlicher Intelligenz. Stehen wir vor einer KI-Blase? Und was unterscheidet die aktuelle Situation von der Tech-Blase im Jahr 2000? Darüber habe ich mit der designierten Chefanlagestrategin der Zürcher Kantonalbank gesprochen. Das Gespräch haben wir Mitte Oktober aufgezeichnet. Anja, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bist, in München bei uns im Studio. Ich freue mich sehr. 2 Jahre ist das her und ich freue mich total, dich zu sehen.
Wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, Heike. Und es war definitiv zu lang.
Was kann ich sagen? Der goldene Herbst, den wir jetzt gerade draußen haben, sieht unglaublich schön aus und ich bin total begeistert. Aber an den Börsen ist es doch anders. Also wir haben das Gewitter gesehen und die Kurse fangen an, nicht wie selbstverständlich zu laufen, sondern die bröckeln ganz schön. Da gibt es natürlich auch Gründe dafür und genau darüber möchten wir heute sprechen. Aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ganz herzlichen Dank, liebe Heike.
Anja, der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der nimmt immer mal wieder Fahrt auf. Ja, der ist ja auch ungeklärt. Die Börsen tun lange Zeit immer so, als wäre da gar nichts. Ja. Aber irgendwann ploppt das auf und dann kommt es wieder hoch. Was bedeutet das?
Ich glaube schon, dass wir mit dieser Realität auch noch eine Weile leben müssen. Das ist ein Bild, das sich mit der Trumpschen Politik-Einkehr hier so auch eingefunden hat. Wir leben damit seit einigen Monaten. Wir haben im April sogar einen viel, viel größeren Einschnitt an den Börsen gesehen. Gleichzeitig allerdings vielleicht das letzte Korrektiv, das wir diesbezüglich haben, nach einem kräftigen Einbruch der Börse nach dem Liberation Day, haben wir auch ein teilweises Zurückrudern gesehen. Und ich glaube, ganz wichtig drauf zu schauen, wie läuft es fundamental bei den Unternehmen. Sein Portfolio wirklich nur auf, wir nennen es politisch Neues, also die Schlagzeilen von heute, die morgen schon wahrscheinlich gar nichts mehr wert sind, darauf einzustellen, wäre, glaube ich, eine fatale Einstellung.
Genau, also wir haben dieses Taco-Ding, das hatten wir jetzt letztlich die ganze Zeit über gehabt, aber das ist letztlich nicht ausschlaggebend, sondern das, was du sagst. Dann fragt man sich natürlich schon, wie stehen denn die Unternehmen da in Bezug zu ihrer Bewertung.
Also wir sind im Moment ja mitten in der neuen Berichtssaison. Die ersten Unternehmen haben geliefert, üblicherweise die Banken in den USA. Und sie haben gut abgeliefert. Und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch der Zündstoff ist, der die Börsen in den nächsten Monaten weiter vorantreiben wird. Es sind die Gewinne der Unternehmen. Und wie immer ist es so, dass man idealerweise die Gewinne, die die Analysten schätzen, nicht nur erreichen sollte, sondern vielleicht übertreffen sollte. Auch da glauben wir, dass die Schätzungen für die USA nicht so hoch sind. Gleichwohl in Deutschland für den DAX, da haben wir ein paar Zweifel, ob dieses Gewinnwachstum, was da eingepreist ist, ob das wirklich erreichbar ist.
Also wir sehen auf jeden Fall Bewertungen an den Börsen, die teilweise unglaublich erscheinen. Also wir sind schon sehr nahe dran, wenn ich mit vielen spreche, sehr nahe daran, was wir 1999, 2000 zu dieser Technologie-Bubble gesehen haben. Nicht ganz, aber doch. Und was daraus folgte, daran können zumindest wir uns noch erinnern, die Jüngeren vielleicht nicht so sehr, aber nichtsdestotrotz. Ist das denn vielleicht vergleichbar oder ist es das nicht?
Es ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Vergleich macht. Und wenn man ihn aber genau macht, wird man sehr schnell herausfinden, es gibt einen riesengroßen Unterschied. Damals, 1999, 2000, hat kaum eine Firma in diesem hochbewerteten IT-Bereich wirklich Gewinne gemacht. Mittlerweile können wir sagen, dass diese Magnificent Seven wirklich mit Milliarden Gewinnen überzeugen können. Sie haben auch genügend Cash auf der Bilanz und das ist wirklich der große Unterschied. Auch wir stellen uns natürlich die Frage, wie lange ist das aufrechterhaltbar? Und da gilt es, den gesunden Menschenverstand Menschenverstand mal ins Spiel zu bringen und sich zu überlegen, wie viel potenzielle Nutzer von künstlicher Intelligenz wird es in den nächsten Jahren geben. Ein mittlerweile üblicher Vergleichsmaßstab ist, die Nutzer zum Beispiel von Netflix, also diejenigen, die das im Abo streamen, mal zu vergleichen mit denjenigen, die zukünftig auch künstliche Intelligenz nutzen wollen, entweder privat, mehrheitlich aber auch im Büro. Und da glauben wir, dass die Zahlen, die die Unternehmen so als Prognosen vorlegen, gar nicht so weit von der Hand sind.
Bedeutet,
die Bewertungen unseres Erachtens sind gerechtfertigt. Wir sind im Nasdaq investiert und glauben, dass doch im Moment das eine der treibenden Kräfte an der Börse sein wird.
Es ist ja so, dass die KI lange Zeit diskutiert wurde. Man sagte, möglicherweise ist das überzogen. Das ist das, du sagst, es ist nicht überzogen. Aber wie kann man das denn einschätzen? Ich meine, diejenigen Unternehmen, die es Geld investieren, die bekommen das entweder dreifach oder zehnfach zurück oder die investieren erstmal und
wie rechnet man das? Genau, das Allerwichtigste ist natürlich, dass diese Investitionen finanzierbar sind. Das macht man entweder aus dem Cashflow oder man muss sich am Markt verschulden. Mittlerweile ist das für diese Unternehmen möglich und wir sehen halt in den von uns projizierten Cashflows der Unternehmen, dass diese Schuld dann auch wieder abbaubar ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Gleichwohl, auch bei KI gilt, nicht auf eine Firma setzen. Weil auch das ist die Erfahrung aus dem ersten Quartal, DeepSeek. Da kann relativ schnell mal jemand auftauchen, der was Ähnliches macht, zu günstigeren Preisen, vielleicht sogar noch mit mehr Anwendungsfällen. Also ganz wichtig, auch im KI-Bereich gut diversifiziert im Portfolio unterwegs sein. Vielleicht nicht nur auf den einen Chip-Hersteller setzen, sondern wirklich in die Breite zu gehen. KI wird dort das größte Potenzial entfalten, wo es eingesetzt wird. Nicht, wo die Chips produziert werden, sondern in den Einsatzbereichen. Und die sind eben nicht nur in der IT, die findet man überall. Deshalb sagen wir auch, es ist besser, in digitale Ökonomie zu investieren, in mehreren Sektoren als nur im IT-Bereich.
Wo wir gerade darüber reden, dann lass uns das bitte vorziehen und lass uns mal ganz konkret sprechen. Bislang haben wir diese Kurssteigerungen, diese immensen Kurssteigerungen in erster Linie bei Nvidia gesehen, irgendwie in vorderster Front diejenigen, die das möglich gemacht haben, aber eben auch bei den anderen Mac, ich will jetzt nicht sagen 7, Tesla nehme ich da jetzt mal raus, aber Mac 4, Mac 5 von Apple, Amazon, Microsoft bis Meta, diejenigen, die das eingesetzt haben. Inzwischen hat sich dieser Kreis deutlich erweitert, aber über den sprichst du gar nicht mehr. Würdest du sagen, die Ergebnisse der Unternehmen ist ja immer noch gut, würdest du sagen, auch die Unternehmen darf man nicht aus dem Blick behalten?
Das ist richtig, weil aktuell sind sie die Treiber am Markt. Sie haben Gewinnsteigerungen, die in den zweistelligen Bereich gehen. Das muss man erstmal schaffen, nach bereits so guten Gewinn. Das heißt, die gehören schon noch ins Portfolio. Die würde ich jetzt nicht konsequent ausschließen. Wir würden aber ein bisschen breiter gehen. Und das fängt an von Unternehmen, die sich um Daten kümmern. Das geht auch einmal darum, wie habe ich Energieinfrastruktur? Wie bringe ich die Anwendung von KI eben zum Beispiel im Medizinbereich? Also da ruhig ein bisschen breiter sein. Aber die Mac 7 jetzt zu vernachlässigen, das könnte noch ein kleines bisschen zu früh sein.
Okay, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Und wie lange denkst du, wird es dauern, bis wir KI überall haben? Also bis wir, was weiß ich, in der Landwirtschaft die KI, man setzt sie ja schon ein, das meine ich nicht, aber bis es wirklich so vollumfänglich so ist, dass man sagt, dieses Unternehmen irgendwie, das ist wirklich KI gesteuert und deswegen sehr viel effizienter, sehr viel innovativer als ein anderes Unternehmen. Und daher lohnt es sich eben auf dieses Unternehmen zu gucken. Sind wir denn schon so weit? Auf die Landwirtschaft zu gucken, sind wir denn schon so weit? Auf diejenigen Produzenten zu gucken, die das jetzt schon einbauen oder dauert es noch ein bisschen und zu sagen, wir bleiben lieber irgendwie bei denjenigen, die die Energie bereitstellen?
Also es wird noch eine Weile dauern, bis wir wirklich so viele, wir nennen es Use Cases haben, dass KI wirklich breit einsetzbar ist. Also im Moment sind es die üblichen Modelle, die uns dabei helfen, Präsentationen zu erstellen. Auch wir im Anlageprozess nutzen die KI, aber die Entscheidung muss nach wie vor ein Portfolio-Manager natürlich treffen. Was man allerdings sagen kann, ist, dass wir in der Vergangenheit eine immer schnellere Durchdringung von neuen Technologien gesehen haben. Das Telefon, weiß ich nicht, hat noch seine 60 Jahre gebraucht, bis es überall angekommen ist. Aber beim Handy, also das klassische Telefon, beim Handy ging das schon viel, viel schneller. Und wir glauben auch bei der KI werden wir eine Beschleunigung sehen. Ob das jetzt 4, 6 oder 7 Jahre sind, das ist wirklich schwer vorherzusehen. Aber ich glaube schon, dass wir in den nächsten 10 Jahren eine deutlich größere Anwendung von AI dann auch sehen werden. Und ganz spannend und passend zum Thema, gerade jetzt ging ja der Nobelpreis an der Volkswirtschaft, oder? Ging ja an jemanden, der gezeigt hat, dass Wachstum längerfristig insbesondere durch Lernen und vor allen Dingen auch Verlernen passiert. Wir schauen immer nur aufs Lernen und freuen uns drauf, dass wir neue Sachen machen können. Gleichzeitig müssen wir aber auch Sachen anders machen als früher. Also Verlernen gehört zum Lernen mit dazu.
Also Disruption gerne, in dem Falle, wenn irgendwas kommt, das alles vom Tisch wischt und wir dann komplett andere Anwendungsmöglichkeiten haben, ja.
Das ist richtig. Und wie gesagt, wo die jetzt sind oder wo die als nächstes auftauchen, ist wirklich relativ schwer vorherzusehen. Deshalb recht breit in diesem Bereich aufstellen.
Wir haben jetzt zwei Themen gestreift. Und das eine ist das Risiko der Märkte und auf der anderen Seite das, was die Märkte stützt. Also diese Innovation, diese künstliche Intelligenz, das ist das, was die Märkte vorantreibt. Wenn ich über die Anlagemärkte spreche, das, was wir an der Geopolitik haben, das, was Donald Trump mit seinen Zöllen macht, das ist das, was die Gefahren für die Märkte irgendwie beinhaltet. Wo würdest du sagen, in welchem Gleichgewicht stehen wir da?
Wie du weißt, bin ich ein großer Fan von ausgewogenen Sachen, sowohl im Portfolio. Jetzt müssen wir sagen, wir glauben sogar, dass die Balance noch eher auf der positiven Seite ist. Also es ist noch nicht gekippt, sondern neben den guten Gewinnen der Unternehmen stützen, insbesondere in den USA, die tiefen Zinsen. Wir werden sehen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen noch mal senken wird. Was auch wichtig ist, ist, fundamentale Faktoren haben wir gesagt, positiv, weil die Unternehmensgewinne stimmen, Geldpolitik, also finanzielle Rahmenbedingungen stimmen und dann ist noch die Stimmung wichtig. Wir sehen im Moment noch keine Stimmung, die mega euphorisch ist. Allein die Tatsache, dass auch wir drüber reden, wann bricht das gegebenenfalls ab, zeigt halt, dass wir uns nicht in so einer rosaroten Bubble befinden, wo wir nichts mehr hinterfragen. Wenn wir dort wären, dann wäre es wirklich gefährlich. Im Moment gibt es aber noch genügend auch Skeptiker auf der Seitenlinie. Gutes Beispiel ist Gold. Kein Mensch wollte bei Gold investieren, als wir über die 3000 gegangen sind, weil man das Gefühl hatte, es geht im Moment nicht weiter. Bei 3300 waren auf einmal ganz viele Anleger wieder da. Und das sagt uns, ja, es hat noch Luft nach oben, auch beim Investitionsverhalten. Auch wir sehen, dass wir Kundinnen und Kunden haben, die nach wie vor mit einem recht hohen Cash-Betrag unterwegs sind, der noch nicht investiert ist. Also da hat es sicherlich noch auf der Seitenlinie Möglichkeiten für weitere Investitionen.
Bei Gold muss ich bei dir trotzdem einschreiten, weil du hattest doch gesagt, du warst doch diejenige, die gesagt hat, Gold ist jetzt an einem Level angelangt, wo man durchaus auch mal Gewinne mitnehmen könnte. Ist das nicht mehr der Fall?
Das haben wir auch gemacht. Wir sind bei Gold eingestiegen oder andersrum formuliert. Gold ist für uns immer ein wichtiger Bestandteil eines strategischen Portfolios. Wir sind Gold übergewichtet gegangen, so ungefähr bei 2500 US-Dollar pro Feinunze und haben jetzt einfach für unsere Kundinnen und Kunden einen Teil dieser Gewinne realisiert. Wir sind immer noch investiert, wir sind auch immer noch übergewichtet, haben aber, wie gesagt, im Moment etwas mitgenommen, weil wir doch eine gewisse kurzfristige Konsolidierungsphase erwarten. Die Preisprojektionen allerdings, die könnten in den nächsten Jahren eher noch in Richtung 5000 US-Dollar pro Feinunze gehen. Das Wichtigste daran ist unseres Erachtens der amerikanische Dollar. Es gibt ganz, ganz viele internationale Notenbanken, insbesondere in den Schwellenländern, die angefangen haben, sich vom Dollar zu lösen. Also ihre Währungsreserven umzustellen auf Gold. Da sind sie im Moment bei noch recht kleinen Quoten, 2-3% ihrer Reserven. Wir gehen davon aus, dass sie in Richtung 7-10% kaufen werden, um dann ihre Währung im Notfall auch verteidigen zu können.
Gewinne mitzunehmen, das ist ein Trick, weil man letztlich damit rechnet, dass es eben kurzzeitig auch Korrekturen gibt, um auch günstiger wieder einzusteigen. Das ist das, was möglicherweise diesen Herbst ja auch drohen könnte in diesem Spannungsfeld zwischen Geopolitik oder Politik im weitesten Sinne und eben diesen Unternehmensgewinnen, die möglicherweise deutlich besser nochmal ausfallen, als wir das alle erwarten. Ist das richtig?
Das würde ich durchaus so beschreiben. Also Geopolitik wird, wie gesagt, immer da sein. Das ist ein Damoklesschwert, das wir so schnell nicht loswerden. Im Moment vielleicht sogar eine kurzfristige Entspannung aufgrund der Situation in Gaza. Mittelfristig haben wir immer noch das China-Thema. China, Taiwan, Russland, Ukraine ist noch nicht gelöst. Das ist etwas, was man strategisch in seinem Portfolio abbilden sollte, aber nicht versuchen sollte, sich kurzfristig darauf einzustellen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind jetzt auch bei Korrekturen immer noch genug Investoren da, die Geld haben und neu einsteigen und eben genau diese Levels nutzen. Wann merke ich, dass es nicht mehr der Fall ist? Oder was müsste passieren, dass es nicht mehr der Fall wäre?
Es gibt verschiedene Auslösepunkte für eine solche Korrektur. Wichtig ist, sich marktbreit und markttiefe anzuschauen. Also wenn der Markt dünner wird, wenn man sich eher zurückzieht und eher ein bisschen abwartet. Da steht uns, ich sag mal, sogar die Saisonalität, ich würde mal sagen, im Wege. Die unterstützt uns nämlich. Wir gehen in Richtung Jahresende. Normalerweise hat man da nochmal einen gewissen Zustrom von Investitionen, auch am Jahresanfang. Wenn neu investiert wird, sehen wir das recht häufig. Diejenigen, die in diesem Jahr vielleicht zu vorsichtig waren mit Aktien, werden da nochmal zukaufen zum Jahresende. Also eine Saisonalität eher auf unserer Seite. Worauf man allerdings auch schauen sollte, sind natürlich die ökonomischen Daten. Sollte sich in den USA die Konjunkturabschwächung stärker als erwartet materialisieren, heißt das natürlich auch übersetzt, dass die Gewinne der Unternehmen dann auch entsprechend weniger stark ausfallen werden. Und das könnte sicherlich für eine deutliche Zurückhaltung am Markt sorgen.
Genau, aber erstmal ist der Jahresendrallye nichts im Wege gesetzt. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Wirtschaft in den USA betrachtet, und das machst du ja sehr, sehr intensiv, dann sieht man schon, einerseits sind da Zölle, die schlagen vielleicht noch nicht so sehr in Preissteigerungen durch, aber auf der anderen Seite ist dann, du sagtest schon, irgendwie du erwartest, dass die FED die Zinsen senken wird. Mhm. Das würde die Unternehmensmöglichkeiten auf jeden Fall nochmal befördern und dann auch zu neuen Gewinnen führen können. Wann denkst du denn, wie lange hält dieses amerikanische Bild, dieses volkswirtschaftliche Bild der Unterstützung noch?
Vielleicht ganz kurz was zum ersten Thema. Warum sehen wir jetzt noch nicht die höheren Preise durch die Zölle? Wenn man sich zum Beispiel auch die deutschen Außenhandelsstatistiken anschaut, dann sieht man sehr stark, dass viele Exporte in Richtung USA vorverlagert wurden. Also im Bewusstsein, dass höhere Zölle kommen kann, haben diejenigen Firmen, die zum Beispiel Lager in den USA haben, diese Lager pickepacke voll bis zum Rand gepackt, damit eben alles schon in den USA ist, dann nicht nochmal als Import in den USA zählt, also nicht besteuert. Heißt aber für den amerikanischen Konsumenten, dass alle Firmen dort auf vollen Lagern sitzen. Und bei vollen Lagern werde ich natürlich keine Preiserhöhung weitergeben, weil dann werde ich die Sachen, die ich da in meiner kleineren oder größeren Garage habe, gar nicht mehr los, sondern ich werde die mindestens zu dem Preis verkaufen wie vorher, gegebenenfalls sogar mit einem kleinen Abschlag, damit ich dann wieder freie Lager habe, um wieder in Deutschland produzieren zu können, das Ganze wieder nach Amerika zu bringen, weil solange ich keinen Lagerabsatz habe, lohnt sich die Produktion in Deutschland auch nicht. Das heißt aber auf der Umkehrseite, dass wenn diese Lager einmal leer sind, dann diese Preiserhöhung auch relativ schnell erfolgen können. Die Frage ist so ein bisschen, wer wirft da auch den ersten Stein? Da ist man im Moment zurückhaltend. Ich glaube auch nicht, dass das vor dem Weihnachtsgeschäft passieren wird, sondern dass man da erstmal schaut, wie der amerikanische Konsument aufgestellt wird. Die Achillesferse ist nach wie vor der Arbeitsmarkt in den USA. Das ist auch der Grund, warum die Notenbank die Zinsen senkt. Am Arbeitsmarkt sehen wir mittlerweile höhere Arbeitslosenquoten und wenn man die sogenannte Partizipationsquote mit dazu rechnen würde, wäre die sogar höher. Was heißt das? Im Moment haben sich weniger Menschen als üblich arbeitslos gemeldet, weil sie im Moment gar nicht das Bestreben haben, schnell wieder zurückzukehren. Das ist ein typisches auch Post-Corona-Phänomen. Wir erleben das in vielen Branchen, auch in der Schweiz ist das ein Thema, Arbeitskräftemangel zum Beispiel in der Gastronomie. Man hat dann nicht unbedingt mehr Lust, in einen ähnlichen Beruf zurückzugehen und das erklärt, warum statistisch gesehen diese Menschen gar nicht als arbeitssuchend in den USA gewertet werden. Das heißt, wenn man die mal mit einbeziehen würde, wäre die Quote natürlich viel, viel höher. Also da gilt es, ein Auge drauf zu bewahren oder drauf zu legen, wie es am Arbeitsmarkt in den USA weitergeht. Deshalb sind diese Non-Farm Payrolls auch so wichtig und deshalb schaut natürlich auch der amerikanische Präsident auf diese Daten.
Vor allem schaut aber die FED drauf. Mhm. Du hattest schon gesagt, Zinsen wurden jetzt einmal gesenkt. Die FED wurde sehr unter Druck gesetzt. Also Jerome Powell, der hätte die Zinsen schon, wenn es nach Donald Trump gegangen wäre, hätte er diese schon sehr viel früher senken sollen. Mhm. Hat er nicht gemacht, er hat diesem Druck nicht nachgegeben, was sicherlich irgendwie auch unter der internationalen Investorengemeinschaft gut angekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, was denkst du? Wie viele Zinssenkungen werden wir bekommen bis zum Jahresende?
Also in den nächsten 12 Monaten, glaube ich, stehen uns noch 4 Zinssenkungen an. 3 werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch erleben in den USA. Vielleicht auch nur 2, je nachdem, wie hoch die dann auch ausfallen werden. Das Wichtigste ist, dass die amerikanische Notenbank sich nicht vorher committet, wann sie was, wie viel macht. Sie sind nach wie vor datenabhängig und das hilft ihnen auch, sich ein bisschen von Präsident Trump zu emanzipieren, weil sie eben wirklich schauen müssen, wie stark verändert sich die Arbeitslosenquote und kommt gegebenenfalls auch auf der Inflation wieder etwas zurück. Da sehen wir im Moment eher eine Stabilisierung, also Inflationssorgen aktuell, auch wegen eines zum Beispiel rückläufigen Erdölpreises, die muss sich im Moment der Notenbankpräsident nicht machen.
Eine Sache, die wie ein Damoklesschwert aber auch über den Gesamtmärkten schwebt, ist die hohe Staatsverschuldung. Nicht nur in den USA, dort vor allem, aber eben auch in Europa. In den USA hatten wir gesehen, das Rating ist zurückgegangen. Irgendwie wir hatten Renditen irgendwie für 10-jährige Staatsanleihen, die sind über die 5% geklettert. Der Dollar hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das eigentlich denken oder wünschen könnte. Und in Europa ist es auch sichtbar. Was macht diese hohe Verschuldung mit uns? Selbst Deutschland hat sich ja jetzt aus dem Fenster gelehnt mit Verschuldung. Das war ja lange nicht so der Fall.
Eine Verschuldung hat 2 Seiten. Auf der einen Seite freut wir uns konjunkturell gesehen natürlich über einen gewissen fiskalpolitischen Impuls. Heißt aber auch, dass wir nicht über das Geld diskutieren und von Budget zu Budget schieben müssen, sondern dass wir dann auch konkret investieren. Das kann der Volkswirtschaft helfen. Es ist in der Ökonomie erwiesen, dass Infrastrukturinvestitionen mit den größten Hebel haben, weil sie mehrheitlich an lokale Anbieter gehen, also die Wirtschaft auch kleinteilig sich dann unterstützen können. Das ist sicherlich die positive Seite. Die negative Seite ist natürlich, dass Investoren bei einer stetig steigenden Staatsverschuldung natürlich auch eine höhere Risikoprämie verlangen, sprich die Zinsen steigen. Und wenn die Zinsen steigen, dann ist das eben nicht nur für den Staat eine teure Sache, sondern auch für alle anderen Investoren. Das heißt, ich kann zwar die Volkswirtschaft unterstützen, indem ich Infrastrukturmaßnahmen habe. Der Preis, den ich dafür aber zahle, ist, dass für alle anderen, auch privaten Investoren, die Kosten natürlich steigen und so eine gewisse Verdrängung dann auch erfolgt. Und deshalb ist der Zinsmarkt ein gutes Korrekturmaß. Es gibt ein deutliches Signal an die Politik, in Frankreich im Übrigen sehr, sehr deutlich in den letzten Wochen, wann zu viel dann auch zu viel ist. Und darauf reagiert man normalerweise. Auch der Präsident Trump hat nicht nur den Aktienmarkt im Auge, sondern hat sich sehr genau auch die Zinsen angeschaut und hat dann auch mit seinem Hedgefund-Finanzminister eingegriffen und hat den Märkten zu verstehen gegeben, dass sie sich der Situation bewusst sind. Also hohe Staatsverschuldung heißt, sie muss finanziert werden. Das ist eine Belastung, nicht nur für die zukünftigen Generationen, die es zurückbezahlen müssen, sondern auch gerade wir aktuell bezahlen das mit höheren Zinsen.
Genau, vielen Dank für diesen wunderbaren Begriff Hedge Fund Finanzminister. Das merke ich mir. Aber in der Tat, ja, man braucht ja ein paar Hebel, wenn es schwieriger wird. Da muss man schon auch mal ein bisschen in die Trickkiste greifen, oder?
Absolut.
Das können die. Lass mich das nochmal zu Frankreich kommen. Mhm. Ich meine, was wir sehen, ist ja auch, dass solche Situationen ein politisches Patt hervorbringen und du dann plötzlich in einer Situation dich befindest, wo du gar nicht mehr raus kannst. Siehst du das auch in anderen Ländern, also in Frankreich vor allem, oder wie schaffen wir es, aus dieser Pattsituation wieder rauszukommen?
Also es ist ein grundsätzliches Politikthema und hat meines Erachtens auch sehr viel damit zu tun, dass wir natürlich einen Wahlzyklus haben, wo Politiker alle je nach Land 4 bis 5 Jahre wiedergewählt werden wollen und es natürlich schwer ist, in dieser Zeit für große Umwälzungen zu sorgen, weil jede große Umwälzung bringt natürlich Gewinner und Verlierer mit sich. Man muss schon schauen, dass diejenigen, die dann vielleicht verlieren, bei einer Rentendebatte ist das immer der Fall, dass die vielleicht auch entschädigt werden. Aber es braucht den Mut, neue Lösungen anzugehen und auch die Ehrlichkeit und Transparenz mit den Bürgern zu sprechen. Also ich habe ein ganz, ganz großes Plädoyer für einen mündigen Bürger. Wir dürfen unseren Bürgern das zumuten. Es ist nicht ganz einfach. Wir müssen vielleicht auch eine Sprache finden, die verständlich ist, aber dass wir riesengroße Probleme haben und die nicht einfach so, in England sagt man dann, kicking down the can, einfach so die Büchse die Straße runtertreten können, das uns, glaube ich, allen bewusst.
Hast du denn das Gefühl, das, was du gerade sagst, wird in Deutschland umgesetzt? Die neue Bundesregierung, die ist ja mit einem großen Hurra hier begrüßt worden, weil man genau das erwartet hat. Jetzt ist aber der Herbst der Reformen, so heißt das. Mhm. Und ja, so ein bisschen Reformchen haben wir schon gesehen, aber bist du der Meinung, das kommt?
Ich versuche mich natürlich als Deutsche, die in der Schweiz lebt, ein bisschen zurückzuhalten mit guten Ratschlägen. Aber vielleicht hilft manchmal so ein Insider-Outsider-Blick auch. Wir haben ganz, ganz viele Reformthemen in Deutschland auf der Agenda. In Sachen Rentenreform sehe ich zugegebenermaßen nichts, was uns grundsätzlich hilft. Auch die Startrente mit 10 Euro pro Kind ist, glaube ich, nicht der große Wurf und heißt nach wie vor keine Eigenverantwortung für Vorsorge, sondern heißt, der Staat kümmert sich weiter drum. Bei der Digitalisierung sind wir, ich sag mal, bestenfalls im Mittelfeld. Das fängt an bei der Reichweite und Durchdringung vom Internet, aber auch, wenn ich mir anschaue, wie wir auch auf der Roboterseite in verschiedenen Unternehmen unterwegs sind.
Immerhin kann ich demnächst online mein Auto ummelden, oder?
Hervorragend.
Gut. Oder mich ummelden, weiß ich, aber ich glaube dann nur das Auto.
Gut, das wäre schon das Nächste. Bürokratie, oder? Wenn wir uns anschauen, wie hoch die Kosten sind durch all die verschiedenen bürokratischen Vorhaben, die wir in den letzten Jahren vielleicht mit guten Hintergedanken, aber in schlechter Umsetzung auf den Weg gebracht haben, ist das sicherlich ein ganz, ganz großes Potenzial, das wir dort sehen, Arbeitsplätze attraktiv zu machen. Da sind wir wieder beim Steuerthema. Und um es vielleicht kurz zu formulieren, ich weiß, dass die Bürgergelddebatte eine sehr emotionale ist und dass Politik auch auf Emotionen der Bürger reagieren muss. Wenn wir uns aber anschauen, wie viel Prozentelchen vom Bundeshaushalt das ausmacht, dann glaube ich, haben wir auch noch andere Themen. Ganz wichtig, das sind nicht nur langfristige Themen. In Deutschland sehen wir sehr deutlich, dass Unzufriedenheit mit der Politik auch dazu führt, dass wir eine Konsumzurückhaltung sehen. Die meisten Länder oder fast alle haben nach Covid wieder zum Konsumverhalten zurückgefunden. Eine Sparquote, die deutlich tiefer jetzt ist als bei Covid. Wir Deutschen sind immer noch nah an unserem Konsumverhalten zu Covid, sind zurückgehalten, weil wir eben diese langfristigen Perspektiven nicht haben. Auch da hat Politik eine Aufgabe und in der Schweiz hat man mal in einer Rezession an den Autobahnen Schilder aufgestellt, wo drauf stand, Aufschwung fängt im Kopf an. Das ist was auch Politik leistet. Kann. Und im Übrigen gar nicht so viel kostet.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung.
Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's! Hep!
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Das ist richtig. Also das merke ich mir, Schilder aufzustellen. Das kann man ja überall, ja. Also nicht überall, manchmal ist es auch verboten, aber nichtsdestotrotz ein guter Hinweis daraus. Also was du sagtest über Deutschland, das bildet jedenfalls der DAX nicht ab. Den DAX hattest du schon erwähnt, sagtest irgendwie, oh, da müssen wir ein bisschen gucken, da ist es vielleicht ein bisschen überbewertet. Ich meine, der DAX bildet auch wahrscheinlich Deutschland oder die deutsche Wirtschaft nicht ganz ab,
richtig,
oder?
Richtig. Also was wir gesehen haben insgesamt in Europa ist, dass wir zu Beginn dieses Jahres aufgrund dieser Hoffnung recht viel Zuströme von Kapital gesehen haben. Also Europa hat ja wirklich eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Mehrheitlich in sehr liquiden Instrumenten. Das sind also weniger Aktien direkt gekauft worden, sondern das lief dann sehr über Futures, damit man schnell Exposure auch in dem breiten Markt gewinnen kann. Mittlerweile haben diese Zuströme an Kapital aus dem Ausland doch deutlich abgenommen. Die Bewertungen beim DAX liegen über denen von Europa im Durchschnitt. Also da werden noch Gewinne erwartet, die gehen oder Gewinnwachstum von ungefähr 16%. Das erscheint uns recht viel. Auch historisch gesehen haben wir so ein starkes Gewinnwachstum im DAX eigentlich nur gesehen, wenn wir direkt aus der Rezession in eine recht starke konjunkturelle Beschleunigung gelaufen sind. Und das ist ein Szenario, das sehen wir im Moment ökonomisch nicht so.
Was bedeutet das? Was würdest du sagen? Was ist der Umkehrschluss?
Der Umkehrschluss ist, dass man sicherlich als europäischer Anleger nach wie vor Europa und auch Deutschland im Portfolio haben sollte. Aber im Moment, ich sag mal, jeden zusätzlichen Euro, den man investieren will, vielleicht noch nicht in diesen Markt legt, weil das Täuschungspotenzial relativ zu anderen Märkten meines Erachtens doch noch da ist.
In Anbetracht dessen, was wir besprochen haben, die Risiken und aber auch die Chancen an den Märkten, das, was investiert wird, nämlich Infrastruktur, auch das war ein Thema. Wie würdest du sagen, wie sollten sich Anleger aufstellen, dass sie jetzt erstmal über die holprige Phase kommen, aber eben auch langfristig gesehen?
Also für uns ist die strategische Asset Allocation das A und O eines guten Portfolios. Und auch die sollte man sich vielleicht einmal im Jahr anschauen, ob sie noch den aktuellen Gegebenheiten, den Chancen und Risiken entspricht. Für uns ist das Zweite, was in diesem Abschnitt wichtig ist, auch die persönliche Risikofähigkeit. Auch die ändert sich im Übrigen. Also gerade, wenn wir auch über Frauen reden, die sind in unterschiedlichen Lebensphasen, die müssen sich durchaus überlegen, wie viel Risiko kann ich eingehen, brauche ich das Geld in den nächsten Monaten und Jahren, da regelmäßig drauf zu schauen, sich vielleicht auch beraten zu lassen, weil das ist schon sehr, sehr individuell. Ich weiß, wie hoch meine Aktienquote ist und ich weiß auch die in unserer Familie, aber eben für jeden ist das individuell. Ich persönlich komme mit einer Aktienquote von 50%, so im Familiendurchschnitt, sehr, sehr gut zurecht. Meine ist ein bisschen höher als die meines Mannes, aber ein ausgewogenes Portfolio mit 50% Aktien zum Beispiel, das ist das, was wir als Grundaufstellung empfehlen würden. Aufgeteilt vielleicht zur, wenn man sagt 50%, etwas mehr als 20% in globalen Aktien. Da hat man ja schon 70% USA mit dabei. Ein bisschen mehr als 20% dann vielleicht in europäischen Aktien, inklusive natürlich dann dem DAX mit Deutschland als stärkster Volkswirtschaft. Und meines Erachtens darf man in einem solchen Portfolio Schwellenländer nicht vernachlässigen. Warum? Nicht nur, weil wir in Sachen IT gesehen haben, dass die eben nicht nur in den USA hergestellt wird und weil die Schwellenländer nicht nur günstig sind, sondern weil dieses strategische Thema Multipolarität, sprich verschiedene Blöcke stellen sich gegeneinander auf, mit Schwellenländern im Portfolio auch reflektiert werden kann. Also auch da würde man sagen, ein gewisser Anteil von Aktien aus Schwellenländern sollte da auch mit dabei sein.
Genau, aber das Schwellenländer kann man ja heutzutage nicht mehr in einen Topf werfen. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Asien ist sicherlich ein Vorreiter. Andere Regionen sind es vielleicht weniger, aber immer mal eben auch betrachtenswert. Wenn du auf die Schwellenländer eben diesbezüglich guckst, wo siehst du Chancen, wo eher nicht?
Auf der Aktienseite ist es tatsächlich auch wieder Asien. Mittlerweile ist aber Asien nicht mehr nur China, sondern man sieht im MSCI Emerging Markets, sprich, das ist der Aktienindex für die Schwellenländer, dass mittlerweile Indien und Taiwan einen ähnlich hohen Anteil zusammen haben wie China. Das heißt, da ist man auch viel ausgeglichener unterwegs. Ich spiele also da nicht nur China, sondern habe auch Indien dabei, die eine viel bessere demografische Entwicklung zum Beispiel haben als China. Auf der Obligationsseite sieht es ein bisschen anders aus. Da präferieren wir eher Lateinamerika. Da haben wir zum Beispiel in Brasilien sehr, sehr anständige Realrenditen. Die Zinsen sind hoch, können aber auch wieder gesenkt werden, weil die Inflationsrate relativ gut unter Kontrolle ist.
Wenn wir nach den Sektoren gucken, also das hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen, da sagtest du irgendwie, man solle die Technologie nicht aus dem Auge verlieren. Also so viel habe ich verstanden, aber welche sollte man eben auch nicht aus dem Auge verlieren und gegebenenfalls welche sollte man definitiv meiden?
Also wenn wir schon so rasant mit Technologie unterwegs sind, haben wir für uns einen Gegenpol im Portfolio aufgebaut und sind übergewichtet im Healthcare-Bereich aus, ich würde mal sagen, drei verschiedenen Gründen. Zum einen ist es wirklich eher eine defensive Art und Weise, im Sektor sich aufzustellen, zeigt auch eine gewisse Präferenz für unseren Heimatmarkt Schweiz natürlich. Healthcare ist historisch und auch im Vergleich zu anderen Sektoren enorm günstig bewertet.
Genau, da ist nicht besonders gut gelaufen.
Absolut, da war auch dieses Damoklesschwert der Zollankündigung. Viele von den Zuhörerinnen werden sich vielleicht wundern, warum der Markt auch so positiv performt hat, nachdem 100% Zölle angedroht worden sind. Die Erklärung ist ganz einfach. Der Markt hat eigentlich gefürchtet, dass es 200% werden. Das heißt, die 100% waren mit Sicherheit die bessere Nachricht. Und gerade auch bei Schweizer Werten hat man festgestellt, dass die höchstwahrscheinlich sogar ausgenommen werden, weil sie bereits in den USA produzieren und auch dort weiter investieren werden. Also eine schöne Balance zwischen, ich sag mal, High-Oktan-IT und Technologie und auf der anderen Seite eher etwas gemächlicher unterwegs, dafür günstig, eher so ein Value-Play fast, oder? Auf der Healthcare-Seite. Das sind so unsere präferierten Sektoren. Ein Sektor, den man absolut meiden sollte, den haben wir im Moment nicht. Die sind auch alle bewertungsmäßig so ein bisschen in der Mitte. Deshalb würde man im Moment eher den Fokus auf diese beiden Positiven dann legen. Healthcare und IT.
Das ist, und welchen Sektor würdest du meiden?
Im Moment haben wir keinen, wo man also sagt, den sollte man ganz draußen lassen, sondern von allen ein bisschen was dabei haben. Sicherlich Banken und Versicherungen sind zum Teil sehr, sehr gut gelaufen. Mit Zinssenkung ist da auch weiterhin sicherlich noch ein bisschen Luft auch dabei.
Das wäre die Frage gewesen, ob denn Banken noch das Potenzial haben. Die haben ja in den letzten Jahren wirklich stetig zugelegt, aus guten Gründen auch. Aber irgendwann ist natürlich der Peak erreicht und dann geht es wieder ein bisschen bergab.
Das ist richtig. Für Banken spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Sicherlich das Börsenumfeld ist sehr, sehr entscheidend. Wenn wir ein Zinsumfeld haben, in dem die Bank auch weiterhin Zinsgewinne machen kann, indem sie zum Beispiel Hypotheken oder Kredite vergeben, sprich eine Zinskurve, die am unteren Ende relativ kurz ist, die sich günstig finanzieren können, aber am langen Ende eher ein bisschen steil ist, dann spricht das sicherlich nach wie vor für Banken. Und wenn Anleger sich an der Börse betätigen, sprich das aktuelle Umfeld, das ist natürlich auch für die Handelsbücher der Banken immer eine spannende Geschichte.
Du sagtest, Pharmawerte hätten sich sehr gut entwickelt, weil nur 100% Zölle kamen und 200 angedroht worden sind. Dann ist man schon irgendwie ein bisschen ratlos und denkt, das ist doch eigentlich was Negatives, 100% Zölle. Wenn wir das fundamental betrachten, dann kann das eigentlich zu keinem Kurssprung führen. Und tat es doch. Warum?
Der Markt schaut natürlich immer auf das, was in der Zukunft passieren wird. Und die Bewertung von Healthcare-Unternehmen war in den vergangenen Monaten enorm tief und hat sich wirklich auch nicht vom Fleck bewegt, während alle anderen Sektoren mit ihren Bewertungen davongezogen sind. Und da waren die Analysten wirklich sehr zurückhaltend, haben gesagt, also wir sehen bei den Pharmaunternehmen keine deutlich steigenden Gewinne, weil wir zum Beispiel mit 200% Zöllen rechnen. Wenn wir 200% Zölle dann umsetzen. In unseren Modellen heißt das, die Unternehmen können mit den Gewinnsteigerungen der anderen nicht mithalten. Jetzt auf einmal ist der Kostenblock 200% Gewinne auf 100% zusammengefallen. Heißt also, die Modelle der Analysten werden nochmal neu aufdatiert und ja, 0% Zölle wären sicherlich besser gewesen, aber im Endeffekt unterm Strich kommen jetzt mehr Gewinne raus, als das, was man vor einem halben Jahr vielleicht noch erwartet hat, und das gibt dann Investoren wieder Mut.
Anleihen sind die Teile im Portfolio, die eigentlich ein bisschen auch das Risiko steuern sollten. Tun Sie das?
Das tun sie schon, wenn man auch da ausgewogen unterwegs ist. Wir glauben, dass insbesondere auch in den aktuellen Zeiten Anleihen in jedes oder Rentenpapiere in jedes Portfolio gehören, um eben diesen Ausgleich zu schaffen, um für schlechtere Zeiten gewappnet zu sein, um die Spitzen der Schwankungen an den Aktienmärkten auch aus dem Portfolio rauszunehmen. Wichtig ist allerdings auch da breit diversifiziert, sowohl auf der Länderseite, aber auch versuchen, vielleicht ein paar zusätzliche spannende Themen im Portfolio mit abzubilden. Ich habe bereits Schwellenländer erwähnt. Da kann man sich einen gewissen Zinsaufschlag noch holen. Und ich persönlich finde auch Wandelanleihen sehr, sehr spannend. Auch da sollte man, wie eigentlich immer im Obligationenbereich, nicht auf Einzelobligationen setzen, sondern sich eine gute Fondlösung auch aussuchen.
Aktiv oder passiv?
Gerade im Bondbereich bin ich ein großer Fan von aktiven Lösungen aus einem guten Grund oder aus mehreren guten Gründen, hoffe ich. Die Anleiheindizes, die man eigentlich kauft, wenn man eine passive Lösung hat, die sind so zusammengestellt, dass der Schuldner mit der größten Schuldenlast den größten Anteil an diesem Index hat. Das heißt, wenn ich immer passiv investiere, werde ich also mein Portfolio in der Zeit immer verschlechtern, weil ich immer mehr die größeren und schlechteren Schuldner im Portfolio habe. Aktiv kann ich die Gewichtung anders vornehmen und sagen, also nein, ich möchte jetzt eben nicht mehr so viel amerikanische Staatsanleihen oder ich möchte weniger Deutschland oder Frankreich im Portfolio haben. Das gilt für die Staatsanleiheseite. Was auf der Kreditseite sehr, sehr spannend ist, dass man als aktiver Fondsmanager auch vom Primärmarkt sehr stark profitieren kann. Wenn die Unternehmen nämlich diese Anleihen ausgeben, das tun sie im Normalfall eben nicht zu 100%, sondern ein kleines bisschen drunter. Man muss sich dafür auch bewerben und man bekommt auch nicht immer die volle Quote, die man wünscht, zugeteilt. Aber wenn ich eine Obligation mit 99,5 bereits in mein Portfolio reinnehmen kann und weiß, am nächsten Tag, am Tag 1 des Handels, wird sie bereits mit 100 gehandelt, dann habe ich schon einen gewissen Gewinn für meine Kunden erwirtschaftet. Etwas, was ich auf der passiven Seite nicht tun kann. Und gerade bei Obligationen ist ja wichtig auch die Risikosteuerung. Bei Aktien schauen wir immer auf die Gewinnmöglichkeiten. Bei Obligationen möchte ich mein Geld zurückbezahlt bekommen. Und deshalb ist der genaue Blick eines Kreditanalysten auf eine bestimmte Obligation eben sehr, sehr wichtig, damit ich auch mein Geld zurückbekomme.
Das ist jetzt in den Zeiten, wo es Zinsen tatsächlich gibt, denn auch einfacher. Es war lange Zeit in den Zeiten der Nullzinsphase sehr, sehr schwierig, weil Managen kostet ja nun auch Geld. Das heißt, ich hatte erstens keinen Zins und zweitens hatte ich noch Kosten obendrauf. Also das war relativ...
Passive Lösungen kosten aber auch, oder?
Ja, richtig, aber nicht ganz so viel, oder?
Das ist richtig. Aber die Frage ist halt, wie hoch ist der Zusatznutzen? Also diese Diskussion, die haben wir recht häufig auch um aktiv versus passiv. Und erstaunlicherweise geht es dabei meistens um Kosten. Mir ist wichtig, einen anderen Blickwinkel mit reinzuwerfen, wie überall im Leben. Es geht nicht um Kosten, sondern um Preis-Leistung. Also sprich, wie viel Zusatzrendite kann ich erwirtschaften im Vergleich zu diesen Kosten? Wenn ein aktiver Fonds keine Zusatzrendite erwirtschaften kann, dann ist er auch seine Kosten nicht wert. Wenn er das aber kann, dann glaube ich, ist er die bessere Wahl.
Genau, das wäre die Frage gewesen. Also wichtig ist, was unterm Strich dann übrig bleibt. Wie sieht es auf der Aktienseite aus? Wenn ich jetzt also tatsächlich sage, ich möchte mir mein Portfolio strategisch mal neu ausrichten oder überhaupt zusammenstellen, gibt es denn Möglichkeiten, dass ich sage, ich nehme passive, vielleicht günstige Investments, vielleicht auf der Aktienseite, um schon mal sowas wie einen Kern zu formen?
Das ist immer eine Frage der Anlagephilosophie. Also wir präferieren für den Kern des Portfolios aktiv gemanagte Fonds, weil, was der Kern ja schon sagt, die sind länger im Portfolio. Und dann kann der aktive Manager eben auch zeigen, was er drauf hat und diese Zusatzrente erwirtschaften. Wo wir eher indexiert oder passiv unterwegs sind, das sind diese taktischen Möglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt dediziert nochmal bis zum Jahresende den Nasdaq in den Portfolios abbilden. Da suchen wir uns natürlich auch eine günstige passive Lösung, weil wir wissen, den haben wir jetzt nicht so lange im Portfolio dabei. Wenn es aber darum geht, und das ist die andere Betrachtungsweise, als Erstanleger sich in den Markt zu bewegen, dann weiß ich, dass die Hemmschwelle relativ groß ist und man sich Sorgen macht, ob man einen guten aktiven Manager findet. Für die meisten Kundinnen und Kunden stehen natürlich die Banken da schon mit Rat und Tat zur Seite. Wenn ich es aber alleine machen will, dann glaube ich, ist als Einstieg so eine passive Lösung gar nicht so schlecht. Allerdings, und das muss man auch wissen, mit vielleicht zwei kleinen Einschränkungen im Hinterkopf. Wenn ich glaube, dass ich mit einem Aktien-ETF Welt auch wirklich die Welt abgebildet habe, dann ist es leider nicht so. Es sind 70% USA und das muss man wissen und muss man auch mögen und muss man auch wissen, dass da auch US-Dollar-Risiko dahinter steht und dass ich mit einem Aktienweltindex eben nicht meine 20% Euro oder deutschen Aktien mit dabei habe.
Dann, umgekehrt wäre es ja möglich, dass man das selber stückelt. Also wenn ich sage, okay, ich mache diesen MSCI World, so wie ich die Welt verstehe, nämlich einen großen Teil in die USA, einen großen Teil nach Europa, aber eben auch in alle möglichen Länder, die aufstrebend sind und innovativ und möglicherweise in 20 Jahren komplett anders dastehen als heute.
Absolut, das kann man machen. Man muss einfach wissen, dass früher gesagt worden ist, Aktienwelt, das reicht vollkommen, breit diversifiziert. Wir würden eher dafür plädieren, das, was du gesagt hast, dass man sagt, ja, ein Teil Aktienwelt, ein Teil Europa und ein Teil Schwellenländer, das würde das auch relativ gut abdecken.
Was gehört noch rein?
Der zweite Aspekt, den ich trotzdem noch ganz kurz erwähnen möchte, weil es, glaube ich, einige von unseren Zuhörern auch wirklich interessiert, Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich passiv investiere... Nachhaltigkeit. Wenn ich mich für passive Lösungen entscheide, überlasse ich natürlich die Frage, wie viel Nachhaltigkeit ist drin, immer dem Index-Provider und kann selber meine Präferenzen dort nicht entsprechend durchsetzen. Das ist bei aktiven Lösungen schon viel, viel klarer und da kann man seine eigenen Präferenzen auch setzen nach dem Motto, soll es denn hellgrün sein, soll es denn auch dunkel grün sein. Aber du hattest noch eine andere Frage gehabt, eben.
Lass mich nochmal zur Nachhaltigkeit nachfragen. Der Trend ist ja deutlich rückläufig. Viele haben Geld aus eben diesen Nachhaltigkeitsfonds rausgezogen oder Portfolios im weitesten Sinne. Man hat sehr viel diskutiert darüber, irgendwie, ob Rüstungsaktien jetzt nun auch als nachhaltig angesehen werden, irgendwie, weil wir uns verteidigen müssen. Und diese Diskussion hat letztlich dazu geführt, dass auch die Wertentwicklung dieser Portfolios nicht besonders war. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Also erstens, ist das auch deine Sichtweise? Bemerkst du das auch? Und was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln?
Ganz kann ich den Trend aus meiner Sichtweise nicht bestätigen. Ich sehe es in den Zahlen auch, insbesondere global, aber auch in Europa. Aus unserer dedizierten Sicht aus der Schweiz heraus müssen wir sagen, bei uns widerspiegelt sich das nicht. Aber wir sind auch ein Anbieter, der das seit 25 Jahren macht. Da gibt es vielleicht auch so ein Selektionsbias, das heißt Kundinnen und Kunden, die nachhaltig investieren wollen, die wissen, dass wir das machen und sind auch bewusst zu uns gekommen. Ich würde aber fast behaupten, dass der Abfluss an nachhaltigen Investitionen nicht nur was mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern auch mit dem, was wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben. Also sprich eine übermäßige Regulierung, die es den Anlegern eher erschwert hat, nachhaltig zu investieren. Also es wurde immer komplexer in der Umsetzung, sowohl für die Firmen, die gesagt haben, vielleicht lohnt sich das dann für uns gar nicht mehr, aber auch für den Konsumenten zu unterscheiden, was ist wirklich nachhaltig. Die Idee der Regulierung war nämlich genau das Gegenteil. Sie sollte es dem Konsumenten einfacher machen, sich für Nachhaltigkeit zu entscheiden. In der Umsetzung, glaube ich, ist das in keinster Weise gelungen. Und dieser, ich nenne es mal ESG-Müdigkeit, die hat vor 2-3 Jahren bereits angefangen und hat natürlich jetzt ein neues Futter bekommen. Wie kommen wir da raus? Ich glaube, das Wichtigste ist die Profilierung der Kunden. Also Kunden, Banken und Kunden müssen einfach wissen, wie wichtig ist mir das? Ist es den Kunden wirklich eine Herzensangelegenheit oder war es nur ein Modetrend? Und wenn es was ist, was für den Kunden wichtig ist, sollte man diese Lösung auch entsprechend anbieten. Aber man muss auch klar dabei sein, was macht man bei Nachhaltigkeit und was nicht, um eben auch dem Kunden die Transparenz zu geben. Dazu gehört auch, dass Nachhaltigkeit natürlich mittel- bis langfristig eine Performance stützen kann. Dass es aber in gewissen Börsenphasen, wo zum Beispiel Rüstungsgüter stark nachgefragt werden oder wo wir einen massiven Anstieg beim Erdölpreis sehen, dass es da durchaus auch Gegenwind für die Performance geben kann.
Mit anderen Worten, du bleibst dabei und auch eure Kunden sind fest der Meinung, sie das wirklich tatsächlich so in ihrem Portfolio wünschen? Stell das nicht in Frage.
Nein, absolut. Wir haben schon immer unseren Kunden die Wahl gelassen. Also wir bieten traditionelle Anlagelösungen an, wir bieten Anlagelösungen an, die man vielleicht in so einem leicht grünen Bereich verorten würde. Und wir bieten streng nachhaltige Anlagelösungen an. Und der Kunde hat bei uns die Wahl, sich für das zu entscheiden, was ihm nahe liegt. Und da bleiben wir dabei und da haben wir auch positives Feedback von den Kunden bekommen.
Die andere Frage war, was gehört deiner Meinung nach auch ins Portfolio? Mhm. Über Gold hatten wir schon gesprochen. Ja. Gehören auch Kryptoanlagen dazu?
Da bin ich in einer recht großen regulatorischen Klemme im Moment, weil wir in Deutschland nicht über Kryptos grundsätzlich reden sollten. Aber auch da gilt, jeder Anleger, jede Anlegerin sollte sich Gedanken machen, wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen. Die relativ hohen Erträge, die man bei Krypto in der Vergangenheit gesehen haben, das heißt natürlich auch ein relativ hohes Potenzial an Volatilität. Das muss man verkraften können. Wenn ich also sonst oder normalerweise eher mich im Rentenbereich tummle und Obligationen im Portfolio habe und mir überlege, ob eine Schwellenländer-Obligation nicht vielleicht zu risikoreich ist, dann soll ich die Finger von Krypto lassen.
Und wie viel Gold würdest du empfehlen für ein Portfolio? Ja.
Auch das ist natürlich individuell, hängt auch davon ab, ob ich noch andere Rohstoffe im Portfolio habe. Für jemanden, der Rohstoffe traditionell und Gold im Portfolio hat, würde man sagen 2-3%. Wenn ich auf Rohstoffe im Portfolio verzichten möchte, kann es bei Gold dann auch gerne mal 5% sein.
Alternative Anlagen könnten ja auch dazu gehören und gehören auch immer mehr. Absolut. Sie kommen auch für Privatanleger. Jetzt sind die aber kompliziert. Sie sind manchmal illiquide. Und ja, es ist schon die Frage, wie stehen Privatanleger damit da? Ja.
Beim Investieren gibt es eigentlich nur drei wichtige Grundsätze. Der erste Grundsatz ist wirklich eine strategische Allokation zu haben. Der zweite Grundsatz ist, sich wirklich auch da breit zu diversifizieren. Und der dritte Grundsatz ist einfach, nichts zu kaufen, was man nicht versteht. Und das ist, glaube ich, eine gute Regel. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in den professionellen Portfolios, wie wir sie verwalten, das mit zu integrieren. Bei uns sind das auch sogenannte Insurance-Linked Solutions. Das heißt, Papiere, die an Versicherungsprämien gebunden sind. Das hat den Vorteil, dass sie unabhängig sind von einem Konjunkturzyklus. Und das funktioniert im Portfolio sehr, sehr schön, dass ich also Renditen auch erwirtschaften kann, die das Portfolio stabilisieren, wenn es auf der Aktienseite mal nicht so gut läuft. Und auch Privatmärkte ist etwas, womit sich der Anleger vielleicht mittelfristig auch beschäftigen sollte. Ein Großteil der gesamtvolkswirtschaftlichen Wertschöpfung, nicht nur in den USA, auch zunehmend in Europa, wird eben nicht mehr durch die börsenkotierten Unternehmen abgebildet, sondern ist in der Privatwirtschaft. Wir alle kennen das von traditionell familiengeführten Unternehmen, wo wir alle ein gutes Gefühl für die Strategie haben. haben, aber eigentlich nicht wirklich investieren können.
Die Frage ist ganz zum Schluss, wie gelingt das dir? Wie gelingt es einem Privatanleger, wie gelingt es uns allen, so cool zu bleiben, wie du das bist? Ich weiß, es ist dein Beruf und wir erwarten hoffentlich alle irgendwie, dass gerade die, die das professionell machen, dass sie dann wirklich cool damit sind. Aber nichtsdestotrotz ist schon immer der Moment da. Die Börsen brechen ein, ja, ich habe andere Erwartungen oder ich habe zum falschen Zeitpunkt gekauft. Wie kann ich das mal so ganz nüchtern strategisch angehen? Muss ich da irgendwie, ja, sag du mir es.
Nervosität bei solchen Themen, die darf man nicht einfach abstellen. Die gehört auch einfach dazu. Wir alle sind Menschen und haben Emotionen. Aber es hilft, sich vor Augen zu führen. Und auch da sind wir beim Nobelpreisthema. Das, was der Daniel Kahneman mal gesagt hat. Wir denken eigentlich als Mensch in zwei Systemen. Wir haben ein schnell denkendes, emotionales Denken, das sich auch oft auf Biases und Vorurteile bezieht. Ist auch, ich sag mal, aus unserer Menschwerdung geprägt. Als wir vielleicht noch nicht gerade so ganz so gerade laufen konnten und uns überlegen mussten, ob da ein Löwe kommt und ob wir davonrennen sollten, konnten wir uns nicht überlegen, ob das ein schneller oder ein langsamer Löwe ist, sondern wir mussten das Vorurteil, Löwe kommt, wegrennen, dem mussten wir dann Platz bieten. Das ist das schnelle Denken, das ist tief in uns verankert, heißt aber auch bei Märkten, dass wir da einen Fluchtinstinkt haben. Wenn der Markt nach unten geht, ist das erste, oh mein Gott, soll ich verkaufen? Und das ist nicht schlimm, dass man das denkt, das muss man auch zulassen, aber gleichzeitig sich überlegen, war das denn beim letzten Mal eine gescheite Überlegung? Wie habe ich sonst immer reagiert? Und dann auf die zweite Seite des Denkens kommen, was der Kahneman auch gesagt hat, das langsame, das analytische Denken. Und dann sich zu besinnen, warum man denn mal so eine strategische Allokation gemacht hat, damit man eben dann nicht die Nerven verliert in solchen Situationen. Man weiß, ich habe einen längeren Anlagehorizont, ich kann das ja auch entsprechend gut durchstellen. Wie gesagt, Emotionen zulassen, aber gleichzeitig auch realisieren, dass das ein menschlicher Bias ist, den man hat und den man einfach auch, ja, gegen den man dann auch arbeiten kann.
Erst einmal tief durchatmen und sich dann darauf besinnen, warum man sein Anlagedepot so strukturiert hat, wie es ist. Das erscheint mir eine gute Lösung dafür zu sein, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, in Panik zu geraten und an der falschen Stelle zu verkaufen. Vielleicht hilft es ja auch dabei, an den Löwen zu denken, vor dem die Menschen einst geflüchtet sind, der in unserem Leben allerdings keine Rolle mehr spielt. Damit sind wir am Ende der 105. Episode angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.